Heute spreche ich mit Professor Dr. Plevnia, der an der Uni Tübingen die Behandlungsform der transkraniellen Magnetstimulation mitentwickelt hat, uns heute aufklärt, was das Ganze ist, wie das funktioniert und warum es gerade Depressionsbetroffene, die schon länger an einer Depression leiden, helfen kann. Und er wird uns über eine Studie berichten, für die er auch noch dringend Probanden sucht. Falls ihr interessiert seid, dann bleibt gerne dran. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Lasst uns über Depressionen sprechen. Mein Name ist Nikolas Durster und ich möchte mit diesem Podcast meinen Beitrag dazu leisten, psychische Krankheiten, insbesondere Depressionen, weiter in der Gesellschaft als etwas Normales ankommen zu lassen. Ich möchte aufklären und entstigmatisieren. Schreib mir gerne deine Anregungen, Themenwünsche und konstruktive Kritik. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hallo, Herr Professor Dr. Plevnia. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt.
Ja.
Und Sie können uns gerne erstmal aufklären. Sie sind Professor für
Psychiatrie und Psychotherapie hier am Universitätsklinikum Tübingen.
Und Doktor für?
Medizin. Den Doktor macht man in Medizin, in Humanmedizin.
Okay, das heißt, Sie haben das so durchlaufen, erstmal den medizinischen Doktor gemacht und dann obendrauf diese Psychiatrie?
Psychiatrie ist wie zum Beispiel Hautarzt eine Spezialisierung eines Arztes. Also man studiert Medizin und spezialisiert sich dann auf eine Fachdisziplin. Das kann ein Oberarzt sein, das kann Internist sein, das kann Hautarzt sein, Frauenarzt oder Psychiater.
Okay, da gehen wir gleich nochmal tiefer drauf ein. Ich würde, um Sie jetzt ein bisschen privat kennenzulernen, noch ein paar Sätzchen anreißen, die Sie einfach vervollständigen.
Gerne.
Mein schönstes Reiseziel bisher war?
Rumänien.
Rumänien, warum Rumänien?
Karpaten, wilde Natur, die unsere Natur, so wie sie hier vielleicht vor 100 Jahren noch lebendig war, gleicht, aber eben viel unberührter ist. Ja, insofern großes Abenteuer.
Okay, das klingt stimmig. Am liebsten esse ich?
Pizza.
Sehr gut. In meiner Freizeit mache ich am liebsten?
In meinem Weinberg arbeiten.
Im eigenen Weinberg?
Seit 2 Jahren einen eigenen kleinen Weinberg. Und dort gibt es jahreszeitabhängig immer wieder was anderes zu tun.
Klingt jetzt aber nach einem guten Ausgleich für die Psychiatrie ab und zu.
Absolut. Nee, es ist wirklich auch schön, einfach tatsächlich ja erdverbundene Arbeit machen zu können, zu sehen, ja, dass es auch völlig okay ist, nicht alles kontrollieren zu können, aber vieles beeinflussen zu können, ja, auch Dinge wachsen sehen zu können, schon auch die Überraschungen zu erleben, die so in der Interaktion mit Natur einfach ja sich einstellen und manchmal die Dinge noch viel besser werden, als man eigentlich sich's gewünscht hat und ja, sich einfach überraschen zu lassen.
Da sprechen Sie auch schon viel an, was gerade Depressionspatienten verloren haben, ne?
Ja.
In meiner Freizeit mache ich am liebsten, das hatten wir gerade, genau. Und die letzte Frage, wenn ich auf einer einsamen Insel landen würde, hätte ich gern diese eine Sache auf jeden Fall dabei.
Ich denke jetzt nur eine Schaufel, um eine Sandburg zu bauen. Ich weiß nicht, ob das eine besonders funktionale Antwort ist, aber irgendwie denke ich an eine Schaufel, um da irgendwie graben zu können auf der Insel. Was auch immer ich da ergraben kann, aber ich würde gern graben.
Also klingt gar nicht unsinnvoll, ist aber eine sehr fiese Frage auch, ne?
Ja.
Okay, also wir haben geklärt, was Sie machen, wie Sie da hingekommen sind. Und Sie sind im Moment Leiter welcher Abteilung in der Uniklinik Tübingen?
Ja, die Abteilung ist die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, deren Leiter Professor Fallgatter ist. Das bin ich. Also ich bin sozusagen als Oberarzt dort angestellt und leite einen Bereich. Das ist der Bereich, wir nennen das Zentrum für Hirnstimulation. Das ist also ein Bereich, in dem eben Hirnstimulationsverfahren erforscht werden in ihrer sozusagen in ihrer Wirksamkeit und in ihren Möglichkeiten therapeutisch angewendet zu werden, aber auch angewendet werden. Ja, es ist insgesamt noch ein relativ junges Feld und da gibt es auch im Hinblick auf die Routineanwendung ganz viel auch Neues zu probieren, zu erkunden. Und das ist was wir im Grunde hier machen, wo wir einfach schauen, in welchen Kontexten, auf welche Weise können die Hirnstimulationsverfahren für die Patienten am nutzbringendsten auch eingesetzt werden.
Und da sind Sie eher forschend tätig?
Ja, im Grunde beides. Das ist ja eigentlich eine ganz schöne Konstellation. Auf der einen Seite sagt, man kann Dinge erforschen, Dinge auch neue therapeutische Verfahren entwickeln und erproben. Auf der anderen Seite aber auch tatsächlich die Anwendung erleben, gestalten, auch voranbringen. Und das ist sicherlich auch ein ganz wichtiges Thema jetzt, weil wir eigentlich schon recht viel auch über die Wirksamkeit von Hirnstimulationsverfahren wissen. Es aber durchaus eine Herausforderung ist, diese Verfahren, deren Wirksamkeit in bestimmten Indikationen auf eine bestimmte Art und Weise schon recht gut gezeigt ist, auch in die klinische Praxis zu bringen, also einfach in den Therapiealltag zu integrieren.
Inwieweit ist es denn schon im Therapiealltag? Gibt es das überhaupt schon im Alltag?
Ja, definitiv. Also das ist definitiv ein Verfahren, was im Alltag schon jetzt eine Rolle spielt. Die meiste Evidenz, wie man sagt, also die meisten Untersuchungen, die meisten positiven Untersuchungsergebnisse gibt es im Bereich Depression. Und da ist es einfach so, dass dieses Verfahren von Anfang an eher als etwas erprobt wurde, das bei Patienten Nutzen bringt, bei denen andere Verfahren sagen noch nicht hilfreich waren. Das heißt, bei eher den schweren Fällen, ja, bei Patienten, die schon eine Psychotherapie hatten, bei Patienten, die schon ein oder mehrere Versuche mit Medikamenten hatten, aber immer noch depressiv sind. Und bei denen wurde das in den letzten 20 Jahren eigentlich relativ intensiv untersucht. Und da wurde die Evidenz im Grunde, ja, gefunden, dass es eine Wirksamkeit hat, hat aber auf der anderen Seite ein bisschen das Problem mit sich gebracht, dass die Patienten, die eben noch nicht so eine lange Leidensgeschichte hinter sich haben, für die steht es im, sozusagen im kassenärztlichen Kontext nicht zur Verfügung.
Ah, okay.
Ja, weil es da einfach keine Studien zu gibt. Das
Verstanden.
ist natürlich ein bisschen, das ist einerseits verständlich, aber andererseits auch wieder ein bisschen schade und auch ja, für manche Patienten eigentlich auch ein bisschen fatal. Man sagen muss, es ist ein sehr gut verträgliches Verfahren, das wirkt, das aber eben erst dann angeboten wird, wenn andere Sachen versagt haben.
Okay, spannend. Da gehen wir gleich weiter. Was mich noch interessiert, haben Sie denn selbst mal mit psychischen Erkrankungen zu tun gehabt?
Ich selber für mich. Ja, das ist ein bisschen eine ungewöhnliche Frage, aber kann ich gerne beantworten. Ich hatte vor 35 Jahren einen ziemlich schweren Verkehrsunfall und war da also auch Zeit im Koma, hatte eine lange, lange, lange Behandlungsgeschichte, auch eine Phase von ziemlicher Hilflosigkeit. Wo auch ja die üblichen Bewältigungsmechanismen so an ihre Grenzen kamen und habe danach durchaus erlebt, wie es sein kann, sich auf die, ja, muss mal ein bisschen zurückhaltend zu sagen, sich auf die eigenen Bewältigungsmechanismen eben nicht mehr verlassen zu können, sondern auf Hilfe angewiesen zu sein. Und diese Hilfe auch nicht immer in der Weise zu bekommen, wie man sie benötigt hätte. Und das war eine absolut prägende Erfahrung.
Ist das auch der Grund oder mit ein Grund, warum Sie sich für dieses Feld entschieden haben?
Ja, es war so ungefähr in der Mitte meines Studiums. Ich habe schon vorher mit nebenbei Psychologie studiert, also auch mich damit intensiv beschäftigt, aber ich glaube, das hat einen entscheidenden Beitrag geleistet, dann tatsächlich auch diese spezielle Berufsausrichtung zu wählen.
Okay, wie sind Sie denn dann in dieser speziellen Abteilung gelandet, also in dieser Hirnabteilung, nenne ich es jetzt einfach mal salopp?
Ja gut, die habe ich aufgebaut.
Ah, okay.
Also die gab es nicht, als bevor ich kam, sondern es gab tatsächlich schon ein Gerät gab es schon. Also ich bin 98 in Tübingen angefangen und da gab es schon ein Gerät, das diese Magnetstimulation konnte, also ein ganz frühes Gerät, mit dem ich dann Kollegen dann angefangen habe, so tatsächlich zu arbeiten, Forschungsarbeiten zu machen. Aber zu dem Zeitpunkt war das noch weit davon entfernt, tatsächlich für die klinische Routine geeignet zu sein. Und das habe ich dann eben hier so kontinuierlich Schritt für Schritt aufgebaut.
Okay, also Sie haben quasi ein Gerät vorgefunden und gesagt, also das interessiert mich, das klingt vielversprechend, das möchte ich
Genau.
weiterentwickeln.
Genau, das war also die andere Seite, dass für mich eigentlich ziemlich recht früh klar war, dass ich in der Forschung arbeiten will und dass ich tatsächlich auch sozusagen im weitesten Sinne Hirnforschung machen will. Und das war natürlich eine schöne Möglichkeit, tatsächlich die Funktion des Gehirns zu erkunden mit diesem Gerät.
Okay.
Ja, das lässt sich auf ganz unterschiedliche Weise machen, darüber kann man ja sprechen.
Wann war das ungefähr, wann Sie damit angefangen haben, mit diesem Gerät zu arbeiten?
1998.
98, okay, also doch schon eine ganze Zeit
Ist
her.
eine ganze Weile her.
Haben Sie da so gewisse Highlights in den letzten 26 Jahren dann, wo Sie sagen, das war rückwirkend wirklich ein Durchbruch oder das war wirklich toll, das zu erleben?
Ja, definitiv. Also unterschiedliche Sachen. Das ist ganz schwer zu sagen. Also es sind natürlich, was natürlich einmal beeindruckender ist, was natürlich dann einem als allererstes einfällt, sind halt gewisse Heilerfolge. Ja, also wenn man tatsächlich Patienten nachhaltig helfen konnte, wenn man sagen die Situation der Patienten nachhaltig verbessern konnte. Und das haben wir in unterschiedlicher Weise mit der TMS eigentlich auch erlebt. Bei der Depressionsbehandlung ist es ja eher so eine Sache, das geht ja nicht so plötzlich. Das ist ja nicht irgendwie so, man hat irgendwie einen Knopf und trifft man den richtig zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen, ja, Stärke und dann schaltet es sozusagen um und der Patient ist nicht mehr depressiv. Ich meine, es gibt so Situationen. Depression kann auch relativ plötzlich wieder verschwinden. Aber diese Form der Behandlung, die wir da machen, die funktioniert so nicht. Also das ist nicht so, dass man das einmal macht und dann ist der Patient, steht auf und ist geheilt. Sondern das ist etwas, das geht normalerweise über Wochen. Ja, die Behandlung. So wie das bei der Psychotherapie ist, so wie es bei den Medikamenten ist, es ist ein langer Prozess. Wo TMS auch angewendet werden kann, sind natürlich etwas, ich sag mal, etwas umgrenztere Symptome. Ja, also zum Beispiel bei auditorischen Halluzinationen, bei Schizophrenie, ja, beim Stimmenhören. Und da haben wir auch, das haben wir auch sehr früh damit eigentlich schon angefangen. Das ist so ein weiterer Forschungsbereich, auch den wir auch haben. Auch da ist es dann manchmal noch etwas klarer, dass man dann sagt, gut, man macht eine Behandlung das war in dem Fall, war es auch eine längere Behandlung, auch insgesamt über 9 Wochen, aber bei den Patienten gingen dann die Stimmen Woche für Woche immer weiter zurück, bis sie dann weg waren. Und das ist natürlich sowas, man sagen muss, das sind dann sehr, ja, ermutigende Erlebnisse. Oder eben wieder, um zur Depression zurückzukommen. Also Patienten, die wir hier einfach im Alltag, jetzt in unserer Tagesklinik oder in unserer Ambulanz behandeln, einfach sehen, im Laufe der Behandlung, wir haben eine schwere Patienten mit einer schweren Depression, mit einer sehr belastenden, auch wirklich den Patienten, eine Symptomatik, die man den Patienten ansieht, ja, in ihrer Art, wie sie sich bewegen, in der Art, wie sie sprechen und natürlich, was sie sagen, dass es eine schwere Depression ist, die einfach sichtbar greifbar ist. Wir begleiten die Patienten über ein paar Wochen eben, unter anderem eben auch mit der TMS und sehen irgendwann einen Patient, der ja nicht mehr depressiv ist und der das bemerkt, der sich daran freuen kann und der auch dankbar dafür ist, dass es jetzt so ist. Und das ist schon ein sehr positives Gefühl. Und wenn man dann auch noch das merkt, okay, das hat was mit dem, was man wissenschaftlich irgendwie macht, zu tun, das ist natürlich dann ganz besonders befriedigend. Ja, also wir hatten zum Beispiel eine, weil die Studie läuft ja gerade, kommen wir ja später noch mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen. haben wir eine Patientin gehabt, die in der Studie war, und da hat die Behandlung keinerlei Effekt. Boah, die ist depressiv geblieben. Und wie das bei Studien so ist, wir haben ja sozusagen eine Gruppe, die bekommt die TMS-Behandlung, so wie sie sozusagen sein soll. Und dann gibt es eine andere Gruppe, die TMS-Behandlung sozusagen als Kontrollbehandlung bekommt, wo sozusagen der eigentliche physiologische, die eigentliche physiologische Wirksamkeit so nicht da ist, aber ist aber dann trotzdem die Behandlung insgesamt eigentlich genauso wie die richtige Behandlung, nur diese Stimulation findet nicht in der Form statt, wie sie eigentlich stattfinden sollte. Und bei der Patientin, die dann keine Besserung erlebt hat, der haben wir dann gesagt, das sagen wir den Patienten vorher sowieso, sie können dann danach, wenn es nicht gewirkt hat, kommen sie einfach zu uns in die Tagesklinik und dann probieren wir es nochmal, sozusagen mit der Originalbehandlung. Und das haben wir bei der Patientin gemacht und innerhalb von wenigen Wochen war die Depression dann tatsächlich verschwunden. Und ich meine, ich weiß es bis jetzt noch nicht, weil die Studie nicht zu Ende ist, ob die in der sozusagen in der einen oder der anderen Gruppe war, aber die Vorstellung ist natürlich, okay, möglicherweise hat sie nicht die optimale Behandlung bekommen, aber danach hat sie sie bekommen und dann hat es durchaus einen klaren Effekt gegeben. Und so gibt es natürlich viele solche Erlebnisse oder wenn man es einfach schafft, zum Beispiel auch eine wissenschaftliche Fragestellung irgendwie mal zu klären, wenn es darum geht, irgendwie Mechanismen der Hirnstimulation aufzuklären und einfach die so eine Studie gelingt und man die Studie publizieren kann, es ist einfach eine sehr, sehr befriedigende Sache. Und wenn daraus sich dann eben Schritt für Schritt über viele Jahre tatsächlich eine neue Therapie für Patienten ergibt, das ist schon sehr befriedigend.
Das hört sich sehr erfüllend an.
Ja.
Punktuell auf jeden Fall. Gab es denn mal einen Punkt, wo Sie gesagt haben, Mensch, jetzt werfe ich alles hin? Gab es mal irgend so einen Punkt, wo irgendwas nicht gelaufen ist?
Naja, es gibt's schon immer wieder. Das ist natürlich auch eine etwas problematische Frage. Ich meine, es gehen manchmal halt auch Sachen schief. Ich meine, wenn aus Studien nicht das rauskommt, was man sich erhofft hat, das ist natürlich sozusagen so der Klassiker im Grunde. Also man hat eine Idee, man hat eine Hypothese und die Hypothese soll was ändern. Und man möchte, dass damit dann im besten Fall tatsächlich eine neue Therapie da ist. Und dann macht man dieses Experiment und vergleicht diese beiden Gruppen. Die eine Gruppe, die halt, ne, sozusagen die Therapie bekommt, die andere die Gruppe, die Therapie nicht bekommt. Und am Schluss sieht man keinen Unterschied. Das ist dann enttäuschend. Ja, im besten Sinne enttäuschend. Das heißt, viel Arbeit, die man da reingesetzt hat, hat jetzt eben, man würde ja nicht sagen, das war umsonst, aber es ist halt nicht so gekommen, wie man gehofft hat. Und man kann diese Daten jetzt nicht dafür verwenden und sagen, okay, diese Therapie ist wirksam. Es ist, wenn man keinen Effekt zeigt, bedeutet das noch nicht, dass eine Therapie nicht wirksam ist. Man hat es nur nicht geschafft, den Effekt zu zeigen. Es ist ja, also um zu beweisen, dass etwas nicht wirkt, das ist ja fast kaum möglich. Ja, man hat ja immer irgendwie noch Möglichkeiten, beziehungsweise es kann zufällig immer noch sein, dass die Patienten irgendwie unglücklich ausgewählt oder ausgelost wurden, zugewiesen wurden, wie auch immer. Es gibt immer eine gewisse Irrtumswahrscheinlichkeit, so heißt es dann statistisch. Es gibt immer eine gewisse Irrtumswahrscheinlichkeit bei einer Untersuchung. Ja? Und das kann in beide Richtungen gehen. Man kann in einer auch noch so großen klinischen Studie sich sozusagen man hat immer noch eine gewisse Irrtumswahrscheinlichkeit, dass etwas, obwohl man gezeigt hat, es wirkt, in Wirklichkeit gar nicht wirkt und umgekehrt. Es kann sein, eine Studie ist negativ, aber im Grunde hat man einfach nur Pech gehabt, ja. In Wirklichkeit wirkt es trotzdem. Deswegen ist meistens auch, wenn man ein neues Therapieverfahren praktisch in die Routine bringen will, ist schon notwendig, dass auch mehrere Studien gemacht werden, ne? Und mehrere Studien dann den Nachweis erbringen, dass etwas funktioniert, ne? Eine bestimmte Therapie. Genauso muss man eigentlich umgekehrt, wenn man etwas hat, was ganz plausibel ist und gut verträglich, aber eine Studie hat es nicht geschafft zu zeigen, dass es wirkt, durchaus es nochmal versuchen. Mit vielleicht ein bisschen unter anderen Parametern, mit ein paar Veränderungen, um zu zeigen, Ja, dass es wirkt. Entscheidender Punkt, den ich machen will, ist, wenn etwas, ein negatives Studienergebnis bedeutet nicht, dass alles umsonst war, ja, und das, oder das ist tatsächlich, das ist ein Beweis dafür, wäre etwas wirkt nicht. Aber trotzdem freuen wir uns natürlich über die positiven Studienergebnisse viel mehr. Und da gibt es natürlich verschiedene Forschungsprojekte, die ich auch in der Vergangenheit hatte, wo man sagen muss, da ist es dann halt nicht weitergegangen. Und das ist dann halt auch, aber das gehört zur wissenschaftlichen Routine, zum Alltag dazu, dass man sich eben mit seinen Hypothesen auch irren kann und dann muss man einfach sagen, gut, da geht's jetzt nicht mehr weiter.
Okay, das war jetzt schon mal ein schöner Einblick in die Höhen und Tiefen des Professors. Können Sie uns noch mal sagen, was bedeutet denn die Abkürzung TMS genau?
TMS ist die Abkürzung für transkranielle Magnetstimulation. Wird in der klinischen Routine meistens auch oder häufig auch als RTMS bezeichnet, kleines R zwischen einem großen T, großen M, großen S. Das heißt repetitive transkranielle Magnetstimulation. Und das Repetitive bedeutet, dass die eins, dass es zur tatsächlich therapeutischen Anwendung notwendig ist, eben nicht nur einzelne Impulse abzugeben, sondern Impulsserien. Und wenn ich von Impulsen spreche, dann meine ich eben magnetische, den Aufbau eines magnetischen Feldes. Sehr kurze Zeiten sind Bruchteile von Sekunden, in denen das Magnetfeld aufgebaut und wieder abgebaut wird. Sozusagen ein schneller Aufbau magnetischer Felder führt dazu, dass sich in biologischen Strukturen, wie dem Gehirn, die Strom leiten können, und das Gehirn ist ein elektrisch funktionierendes Organ, Strom sozusagen in Gang gesetzt wird, Stromfluss in Gang gesetzt wird. Und diese Impulse führen insofern zu wiederholten Stromflüssen im Gehirn, in dem Bereich, der stimuliert wird. Und das ist etwas, was die Aktivität in diesem Bereich anregt, beziehungsweise etwas reduziert. Das ist wieder abhängig davon, in welcher Frequenz diese Stimulation durchgeführt wird. Ob die schnell, zum Beispiel 10 Stimuli in der Sekunde, 10 Hertz abgegeben wird, oder ob sie langsam abgegeben wird, zum Beispiel mit einem Hertz in der Sekunde. Es gibt jetzt in den moderneren Verfahren, in den aktuellen Verfahren auch noch komplexere Muster, in denen auf eine ganz bestimmte Art und Weise diese Wiederholung der Stimuli in bestimmte Pakete gepackt wird, mit bestimmten Pausen, dann dem Patienten verabreicht wird, sozusagen, an eine ganz bestimmte Stelle des Gehirns und auf diese Weise die Erregbarkeit erstmal dieses Areals, das da stimuliert wird, dieses Hirnrindenareals, aber auch der damit verbundenen Hirnareale beeinflusst wird. Und das ist etwas, was die Zeit der Stimulation dann auch überdauern kann. Es sind keine besonders starken Effekte, aber es sind Effekte, die dann durchaus verhaltensrelevant sein können. Und deswegen kann man nicht sagen, gut, man holt da sozusagen was um oder man macht da irgendwie eine Art von Reset, sondern es ist eine relativ milde Form des Einflusses, der aber dann immer und immer wieder über die Behandlungszeit, über mehrere Wochen dann ausgeübt wird und der dann dazu führt, dass sich, sagen, ein Hirnstrukturen oder Hirnnetzwerke, die ins Ungleichgewicht gekommen sind, und das ist so eins der zentralen Vorstellungen für die Pathophysiologie, also für die Entstehung der Depression, dass eben Hirnnetzwerke ins Ungleichgewicht gekommen sind, dass dieses Ungleichgewicht dann wieder normalisiert wird.
Verstanden. Was bedeutet der Begriff transkraniell?
Das bedeutet durch den Schädel. Also
Ah, okay.
Das heißt, das ist etwas, was durch den Schädel hindurch appliziert wird. Wenn man das jetzt, sagen wir mal, nur elektrisch machen würde, das wäre sehr unangenehm. Das würde sehr wehtun. Ja, und das bräuchte man so relativ starken Strom. Das wäre sehr unangenehm. Mit der Magnetstimulation ist es sozusagen mit wenig, kann sagen, die transkranielle Magnetstimulation ist schon ein wenig unangenehm. Es ist nicht schmerzhaft in dem Sinne. Ja? Es ist etwas in der Dosis, die wir es applizieren, ist es etwas, was ein bisschen ein zuckendes, ein bisschen stechendes Gefühl mit sich bringt. Das liegt allein daran, dass die oberflächlichen Muskeln und Nerven halt praktisch durchquert werden müssen. Man will zum Gehirn, und das ist wieder der Begriff Transkranial, da muss man sozusagen durch die Oberfläche durch, und die ist sensibel. Und wenn man also sozusagen bis zum Gehirn will, dann muss man das in einer entsprechenden Stärke durchführen, weil die Intensität eben des Magnetfeldes, die fällt sehr schnell ab. Die wird sehr schnell weniger mit dem Abstand. Das heißt, man muss die oberflächlichen Muskeln und Nerven erstmal durchqueren, um an die Hirnrinde zu kommen. Und dort, das ist ein bisschen unangenehm. Ja, und es kommt auch, wenn man in sag mal, gerade in Bereichen vielleicht noch mehr an der Seite des Kopfes stimuliert, dann durchaus auch zu Zuckungen der Muskulatur. Das kann ein bisschen sich unangenehm anfühlen, ist ein bisschen merkwürdig an, aber es ist absolut ungefährlich. Und das ist so der Teil, der etwas am Anfang komisch ist und ein bisschen belastend sein kann. Aber die meisten Patienten kommen damit sehr, sehr gut zurecht. Und deswegen heißt es transkraniell, weil es eben die Schädeldeckel durchquert und dann eben die Hirnrinde stimuliert wird auf diese Art und Weise.
Okay, das klären wir dann auch gleich noch für die Hörer. Also es rennt normalerweise keiner schreiend raus.
Nein. Nein. Also wir sind da ganz vorsichtig, wir nähern uns da ganz vorsichtig an. Wenn man gleich mit voller Energie da behandeln würde, das könnte dann erschreckend wirken am Anfang, aber wir nähern uns da ganz, ganz langsam an. Und das vertragen die Patienten immer gut.
Das hört sich gut an. Dann haben Sie gesagt, Sie sind an bestimmten Stellen oder in bestimmten Arealen unterwegs. Wo genau sind Sie denn da unterwegs dann?
Ja, wir behandeln im Wesentlichen bei der Depression, weil das ist natürlich abhängig von der Erkrankung, die wir behandeln, oder von der Symptomatik, die wir behandeln wollen. Wenn es Depression ist, dann sind es momentan im Wesentlichen eben die Areale hinter der Stirn, also der sogenannte präfrontale Kortex, der ja eben hinter der Stirn diese die Rolle hat oder die Aufgabe hat, die tieferen Hirnstrukturen mehr oder weniger zu kontrollieren. Das heißt, die tieferen Hirnstrukturen, die ja einfach auch von der Evolu von, über die Evolution oder von der Evolution kommt, eher für negative Aspekte, für Gefahr, für Alarm, für Angst zuständig sind, die bedrohlichen Aspekte aus Informationen im Grunde rausfiltern und rausfiltern müssen, um entsprechend zu reagieren, dass diese Areale kontrolliert werden. Das heißt, dass man in der Lage ist, sozusagen auch negative Gefühle, negative Gedanken, negative Informationen einzuordnen, zu kontrollieren. Dafür ist sozusagen dieses Stirnhirn zuständig, Teil dieses Stirnhirns. Und dieser Teil des Gehirns ist bei Patienten mit Depression häufig eingeschränkt funktionsfähig oder geschwächt, man sagt. Und die Patienten erleben das dann als eine Überflutung von negativen Gefühlen und Gedanken, die natürlich in unserer Umwelt, in unserer Erinnerung, in unserem Körper natürlich zahlreich vorhanden sind. Ja, das ist einfach so. Aber im Gesunden ist es uns möglich, die einzuordnen und es zu schaffen, sich nicht von diesen negativen Aspekten sozusagen bestimmen zu lassen. Und diese Balance ist bei der Depression verloren gegangen. Und die Patienten fühlen sich überschwemmt von negativen Gefühlen und Gedanken und denen praktisch ausgeliefert. Das ist die psychologische Seite, und sozusagen die hirnfunktionelle, physiologische Seite ist eben diese verringerte Aktivität in dem vorderen Stirnbereichen, vornehmlich auf der linken Seite, die zu wenig sozusagen Kontrolle über diese archaischen, eher mit Angst, ja, Flucht assoziierten Hirnarealen ausübt.
Haben Sie denn da schon irgendeine These, wie das zustande kommt? Also warum das irgendwann mal so ist, dass da weniger los ist im präfrontalen Kortex?
Das ist natürlich wieder sozusagen der Bereich, wo man tatsächlich da etwas ins Spekulieren kommen muss, was da jetzt sozusagen die Ursache für ist. Also was da Henne und was Ei ist, wo es denn angefangen hat. Fängt es mit einer zu geringen Aktivität im Frontalkortex an? Oder sind es sozusagen Stressoren aus der Umwelt, die dazu führen, dass zu dieser Art vielleicht auch ungünstigen Anpassungsvorgängen kommt, die dann dazu führen, dass sich so eine, ja, so eine Veränderung des Wechselspiels eben zwischen den Hirnarealen einstellt. Ich meine, im Grunde ist es ja eine ganz große Grundfrage an die Psychiatrie, wie solche Krankheiten überhaupt entstehen. Und ich meine, die momentan favorisierte und ich denke auch plausibelste Vorstellung ist eben ein Wechselspiel einerseits von biologischen Gegebenheiten, also wenn man der Genetik, dem, was man einfach an, ja, Körper, an Hirn sozusagen mitgegeben bekommen hat, ja, zur Verfügung hat, ja, das und auf der anderen Seite der Umwelt. Also, ja, was habe ich an Erlebnissen, was hat mich, ja, was hat mich gefördert, was hat mich gehemmt? Gibt es irgendwie Traumata in der Vergangenheit? Welche Rolle spielen irgendwelche Belastungen im sozialen Bereich, familiär, beruflich? Ja, was habe ich für ja, psychologische Abwehrmechanismen? Was habe ich für Schwächen? Also im Grunde dieses biopsychosoziale Modell psychischer Erkrankungen ist das, was, denke ich, am plausibelsten ist. Wir haben eine gewisse biologische Voraussetzung, wir haben gewisse, ja, Herausforderungen im Alltag, und wir haben eine, ja, spezielle psychologische Ausstattung und alles interagiert miteinander. Und gerade wenn man das jetzt so, sich die Psychologie anschaut, ist es ja auch, sagen wir mal, eine Art und Weise sozusagen, ja, auch das die biologische Realität des Gehirns zu betrachten, also sozusagen sie zu erleben. Ja, es sind ja die Vorstellungen, dass es irgendwie hier ein Gehirn gibt und da eine Seele und ein Geist, die irgendwie getrennt voneinander sind und dann miteinander agieren müssen, ist ja wahrscheinlich ja auch nicht ganz treffend, ja, sondern es ist wahrscheinlich schon eher so, dass wir halt ein Gehirn haben, das eine gewisse biologische Funktionen hat, die dann auf der anderen Seite psychologisch erlebt werden und aber auch natürlich für uns als Menschen und in dem Fall vielleicht auch eben als Betroffene von einer Erkrankung am ehesten als ja psychologisch zu beschreiben sind und eben nicht als Hirnfunktionen. Also niemand würde sagen, ja, ich habe hier eine zu geringe Funktion meines Präfrontalkortex. Der Patient sagt, ich bin niedergeschlagen. Ja. Aber das ist halt eine andere Art der Perspektive auf ein biologisches Geschehen. Und deswegen denke ich, ist es auch gar nicht so, finde ich, gar nicht so furchteinflößend und gar nicht so abwegig, dann zu sagen, wenn ich eine Niedergeschlagenheit behandeln will, dann tue ich es natürlich erstmal auch psychologisch. Ja, indem ich eine Psychotherapie mache. Aber wenn ich doch weiß, dass auf der anderen Seite die andere Seite der Medaille sozusagen die zu geringe Funktion im Stirnhirnbereich ist, dann nutze ich doch eine Möglichkeit, auch hier Einfluss zu nehmen und diese zu geringe Funktion irgendwie zu stärken, wenn es verträglich ist für mich, wenn es nicht mit irgendwelchen problematischen Nebenwirkungen verbunden ist, dann ist es doch klug, einfach diese beiden Wege zu gehen. Und dann, wenn man diese Situation hat und ich weiß, okay, es ist noch ein sozialer Stressor da, ich bin irgendwie in meinem Beruf überlastet, auch das zu bearbeiten. Ja? Sozusagen, dass man all die Ebenen, auf der Depression entstehen kann und auf der sie beschrieben werden kann, in der Therapie auch mit berücksichtigt.
Was es am Ende aber dann natürlich auch so schwer macht, wirklich alles zu treffen. Und diese Individualität auch hinzukriegen. Also es ist ja jede Depression dann anders, weil jeder Mensch auch andere Voraussetzungen hat, andere Erlebnisse, andere Umwelteinflüsse hat und deswegen auch es nie gleich behandelbar ist, oder? Bin ich da richtig?
Ja. Also ich würde sagen, es gibt so viel Depressionen, wie es Depressive gibt. Es ist nicht eigentlich, es war lange Zeit sehr, sehr sinnvoll und ist es sicherlich in gewisser Weise immer noch, von Depressionen als einer Erkrankung zu reden. Ne? Also im Grunde muss man sich da schon spezifizieren. Wenn man jetzt mit den aktuellen Klassifikationssystemen arbeitet, dann würde man sagen, man hat hier eine Major Depression, also eine majore Depression. Im Unterschied zum Beispiel von einer bipolaren Störung oder einer Depression im Rahmen einer bipolaren Störung oder einer Depression im Rahmen einer Persönlichkeitsstörung zum Beispiel, ist wieder eine andere Problematik. Das heißt, wir haben im Grunde sowas wie ein depressives Syndrom, also eine Sammlung an Beschwerden im Grunde, die Depression genannt werden. Es kann ja durchaus sein, dass Menschen, die eine Depression haben, ganz, wie Sie ja auch schon gesagt haben, ganz unterschiedliche Beschwerden haben. Und trotzdem nennt man das beides Depression. Und dass dann die Behandlung an dieser beiden Patienten, der eine hat eher Freudlosigkeit, der andere hat eher Interessenlosigkeit, der eine ist eher schwach, der andere ist eher überaktiv. Und das sind trotzdem, kann man sagen, möglicherweise einfach korrekt alle Patienten mit Depression. Würden die dann unterschiedlich behandeln? Und da wird es natürlich unheimlich schwierig, ja, wie man hier tatsächlich den individuellen Anforderungen auch gerecht wird. Und da ist die Forschung natürlich auch, würde ich sagen, eher am Anfang. Da ist noch sehr,
Leider.
sehr viel möglich, ja, weil wir bislang eigentlich immer mit diesem Klassifikation Depression gearbeitet haben. Ne? Da hat man so eine Depression und dann gibt man Medikament XY. Ja? Und ich meine, da ist die gleiche Situation. Wir wissen ja gar nicht, ob wie viele, ja, wir berücksichtigen dabei eben nicht die Individualität der Patienten. Und das ist etwas, was in Zukunft passieren muss. Was aber eben, wenn man ja sich überlegt, wie klinische Studien laufen, wie auch die Prüfung der Wirksamkeit verschiedener Interventionen, verschiedener therapeutischer Maßnahmen abläuft, kann man sich vorstellen, wie schwierig das in Zukunft wird. Weil man kann halt nicht wirklich für jeden Patienten sozusagen erstmal eine eigene Therapie entwickeln. Das würde dem, was wir bis jetzt machen, widersprechen. Dann begleitet man den Patient und probiert einfach alles aus, eins nach dem anderen. Ja, das wird dem Patienten nicht gerecht. Im Grunde wünscht der Patient ja zu Recht, okay, man macht eine Diagnostik, hat dann, ja, Diagnose Depression und findet dann die richtige Behandlung für ihn. Ja, aber da ist eben in Zukunft die Hoffnung, dass die Nutzung einfach von vielen individuellen Daten, biologischen Daten, psychologischen Daten, sozialen Daten dazu führen, dass wir exakter arbeiten können. Und da wird uns aber auch, ja, die komplexe Informationsverarbeitung, ja, also am Ende die KI hoffentlich hilfreich werden, ja, dass man dann wirklich sagen kann, okay, wir können mit KI, mit modernen Datenanalysemethoden eine bessere Vorhersage auch des Therapieerfolges erzielen und leisten. Ne? Das wird spannend, wie schnell und wann das so funktioniert. Aber ich denke, da werden wir sicherlich noch besser. Bedeutet aber, dass die Forschung halt weitergehen muss. Und ich denke, das tut sie hoffentlich.
Absolut, hoffentlich. Ich gehe nochmal zurück auf das Thema transkranielle Magnetstimulation. Sie haben jetzt vorhin gesagt, bestimmte Areale werden dann eben wieder ein bisschen angeschoben, wenn man das so will, ne? Gerade der präfrontale Kortex. Das heißt, ich kriege da, vielleicht nehmen Sie uns mal mit in so eine Sitzung, ja? Also ich komme jetzt als Patient zu Ihnen und setze mich auf den Stuhl und bekomme dann etwas auf den Kopf gesetzt.
Genau, also Stuhl ist schon mal gut, also man setzt sich hin, man kriegt keine Narkose oder irgendwann, ist man sitzt einfach in einem bequemen Stuhl und man kriegt auf den Kopf, an den Kopf gehalten sozusagen. Mit der Hand wird es meistens nicht mehr gemacht, weil es dann doch für den für die TMS-Therapeuten, für die TMS-Therapeutin etwas anstrengend wird, wenn mehrere Patienten behandeln müssen. Das heißt, man hat so eine Haltungsvorrichtung. Und in diese Haltungsvorrichtung kommt diese sozusagen die TMS-Spule. Man nennt das Spule, weil ein im Grunde im Kern dieser Spule ein dicker Kupferdraht, denke ich, ist so ein Kupferdraht drin ist, durch den der Strom irgendwie geleitet wird. Das ist so eine achtförmig gewundene Spule, die ein bisschen aussieht wie so ein Brezel. Die ist mit dickem Plastik ummantelt, dass also der Strom, der dort fließt, definitiv nicht an den Kopf kommt. Das heißt, man kriegt da keinen gewischt oder so. Es ist auch nicht gefährlich. Das ist absolut isoliert. Und diese Spule wird eben an diese Stelle des Kopfes, die stimuliert werden soll, gehalten. Und diese Vorher muss natürlich diese Stelle erst identifiziert werden. Das heißt, man muss, im Grunde könnte man bei jedem Patienten erstmal einen Kernspin machen und dann ganz genau schauen, wo navigiere ich sozusagen hin. Das gibt die Technik eigentlich ganz gut her, ist natürlich aber wahnsinnig aufwendig, ja, das zu machen. Und es ist bis jetzt noch nicht gezeigt, dass das wirklich einen wesentlichen Vorteil im Hinblick auf eine schnellere Wirksamkeit bringt. Das heißt, man hat eine gewisse standardisierte Methode, wie man diesen Punkt an der Stirn findet, auch gerade unter Berücksichtigung eben der individuellen Kopfgröße, wird es auf eine standardisierte Art und Weise ausgemessen. Dort wird dann die Spule hingehalten und diese Behandlung dann durchgeführt. Ja, die Behandlung selbst dauert, so wie wir sie momentan machen, was auch jetzt sozusagen auch, ja, Teil unserer Studie ist und im Grunde jetzt auch die transkranielle Magnetstimulation in der jetzt aktuell wissenschaftlich auch am besten untersuchten und verbreitetsten Form darstellt. Das ist die Theta-Burst-Stimulation. Das habe ich jetzt vielleicht ein bisschen unnötig kompliziert ausgedrückt. Vielleicht fangen wir nochmal an einem Schritt zurück an. Die Magnetstimulation wird in einer bestimmten Intensität appliziert und diese Intensität wird auch individuell eingestellt. Also das ist das, was wir individuell machen können. Wir schauen uns zunächst mal, bevor wir einen Behandlungszyklus beginnen, an, wie die oder messen aus, wie die Empfindlichkeit des individuellen Patienten auf diese Magnetstimulation ist. Und das kann man relativ objektiv und auch für die Patienten ganz eindrücklich am Bewegungssystem feststellen, also am sogenannten motorischen Kortex. Das ist der Bereich des Gehirns, der für die Steuerung von Bewegungen zuständig ist. Und der ist hier so ungefähr, ja, in der Mitte des Kopfes. Und wenn man dahin stimuliert und den Punkt sozusagen trifft und es stark genug macht, dann zuckt mit einem Stimulus entsprechend die Hand auf der anderen Seite. Das heißt, damit kann man sehr klar auch sehen, dass das jetzt nicht irgendwie so ein magisches Verfahren ist, irgendwie Magnet, ohne dass man so genau weiß, was da so passiert. Man weiß sehr genau, was passiert. Das sieht man dann auch sehr genau, was passiert. Mit dem Impuls werden die Nervenzellen in der Hirnrinde, die für die Steuerung der Hand zuständig sind, aktiviert, einmal aktiviert. Die feuern sozusagen und die Hand bewegt sich. Das ist keine zielgerichtete Bewegung, das ist ein Zucken. Aber das ist ganz physiologisch und ganz normal. Und das beobachten wir und passen sozusagen die Hirnstimulations-, die TMS-Intensität so an, dass wir die, ja, geringste Intensität aufsuchen, die erforderlich ist, um an der Stelle eine Reaktion hervorzurufen. Und das ist sozusagen eine individuelle Kalibrierung der Stimulationsintensität. In unserer Art der Stimulation wird dann 80% der Intensität genommen, die erforderlich ist, um eben diese Reaktion hervorzurufen. Das heißt, damit haben wir eine Art Individualisierung der Stimulationsintensität. Und das passiert in der ersten Sitzung. Und in der ersten Sitzung haben die Patienten deswegen dann auch schon ihre Erfahrungen mit der TMS gemacht. Also sie merken dann schon auch gleich hier, das ist eben wie vorhin schon gesagt, nicht irgendwie Hokuspokus, sondern da passiert wirklich was. Diese Form von Reaktion findet man natürlich im Stirnhirn nicht mehr, ne? Weil da ist eben die komplexere Informationsverarbeitung, wie ja schon gesagt, eher, ne, kognitive Kontrolle lokalisiert und die hat keinen klar definierbaren Output. Ja, insofern kann man das an der Stelle auf diese Weise nicht messen. Aber man überträgt dann sozusagen das, was man da im Motorkortex gefunden hat, in den Stirnhirnbereich, stellt die Stimulationsintensität dann auf die individuelle Stärke und führt dann die Behandlung, ja, wie gerade beschrieben, durch. Wir behandeln beide Hirnhemisphären, also linken und das linke und das rechte Stirnhirn, in etwas unterschiedlicher Art und Weise. Die Behandlung bei uns, die sogenannte Theta-Burst-Stimulation, das ist ein ganz spezieller Rhythmus, der auf eine schnellere Art und Weise nachhaltige Effekte erzielen kann, als das bislang der Fall war. Also sagen die klassischen Stimulationsparadigmen, das war 10 Hertz, also 10 Stimuli in der Sekunde über 30 Minuten mit Pausen immer wieder dazwischen. Oder 1 Hertz auch über 20 Minuten ohne Pausen. Die werden jetzt sozusagen abgelöst von der sogenannten Theta-Burst-Stimulation, die schneller funktioniert, deutlich schneller und auch ein bisschen eine geringere Stimulationsintensität braucht. Und da ist es so, dass das linke Stirnhirn für knapp 3 Minuten und das rechte Stirnhirn für 40 Sekunden stimuliert wird. Damit ist es pro Sitzung eigentlich relativ schnell vorüber und wenig belastend.
Woher kommt der Unterschied, 3 Minuten und 40 Sekunden der beiden Hirnhälften?
Die bildgebenden Untersuchungen haben gezeigt, dass diese Balance zwischen, ja, die ich am Anfang ja auch beschrieben habe, zwischen der frontalen, also der Aktivität des Stirnhirns und der tieferen Hirnstrukturen, dass es da noch eine andere Balance gibt, nämlich die zwischen der linken und der rechten Hirnhemisphäre. Das wäre bei Depressionen häufig linksseitig eine zu geringe Aktivität haben, wie beschrieben, die eigentlich unterstützt werden muss, und auf der rechten Seite aber eher tendenziell eine zu hohe Aktivität da ist, die etwas reduziert werden muss. Ja, und deswegen sind die klassischen Hirnstimulationsmöglichkeiten entweder eine hochfrequente 10-Hertz-Stimulation des linken Stirnhirns oder eine niederfrequente 1-Hertz-Stimulation des rechten Stirnhirns. Und das wird dann sozusagen mit dem entsprechenden Pendant in der Theta-Burst-Stimulation jetzt abgelöst. Man hat jetzt eine die Aktivität steigernde Stimulation im linken Stirnhirn und die Aktivität eher reduzierende Stimulation im rechten Stirn. Das zeigt natürlich wieder so diese Spezifität, die ich da so formuliere, dass das natürlich auch durchaus noch anders sein könnte. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass andere Frequenzen auch, ja, andere Stimulations, insgesamt auch andere Stimulationslokalisationen, auch an anderen Stellen des Gehirns, durchaus auch erfolgreich sein könnten, vielleicht sogar erfolgreicher sein könnten. Aber das ist ein bisschen Fluch und Segen dieser Technik, dass wir ganz, ganz viele Möglichkeiten haben, diese Technik ja weiterzuentwickeln. Andere Parameter, andere Stimulationsorte, andere Stimulationsweisen. Das muss aber dann geschehen, das muss untersucht werden. Das ist ein fast unendlicher Prozess. Das heißt, wir sind jetzt froh, dass wir auf der Grundlage dessen, was wir bis jetzt auch über die Hirnfunktion bei Depressionen wissen, ein Parameterset, also eine Art und Weise der Stimulation gefunden haben, von der wir zeigen konnten, dass sie hilft. Und davon gehen wir aus. Und das ist jetzt, der nächste Schritt ist dann, wie vorhin schon angesprochen, Individualisierung, Optimierung, vielleicht auch noch Effizienzsteigerung, vielleicht geht das Ganze auch noch auf andere Weise schneller. Ja, vielleicht, was insgesamt man sagen muss, was das, ja, eines der stärksten Argumente für die TMS ist, ist die Verträglichkeit. Also es ist einfach etwas, was, außer dass es ein bisschen unangenehm ist und daran gewöhnt man sich, wie gesagt, sehr, sehr schnell, eigentlich weitgehend, das muss man immer vorsichtig sagen, nebenwirkungsfrei ist. Ja? Es ist schon deshalb plausibel, weil man eben nur einen Teil des Körpers, einen Teil des Gehirns stimuliert. Wenn man ein Medikament einnimmt, verändert das natürlich den Stoffwechsel, hat das Einfluss auf den gesamten Stoffwechsel, den gesamten Körper. Zielgerichtet, also natürlich auch auf den Gehirnstoffwechsel, aber eben auf den ganzen Körper. Und das ist bei der TMS eben nicht so. Da ist nicht der ganze Körper involviert, sondern eben nur dieser Teil des Kopfes, des Gehirns. Und da ist es natürlich schon zu berücksichtigen, muss schon aufpassen, was man da tut. Also es ist nicht so, also man kann das zu stark machen, dann kann es auch das gefährlich werden, ja, bei bestimmten Patienten, die bestimmte Hirnerkrankungen haben. Ja, würde man das nicht machen. Im Grunde ist es, wenn man es zu stark durchführt oder bei Patienten, die eine entsprechende Erkrankung haben, ist ein epileptischer Anfall eine Gefahr. Ja, das kann praktisch sein, dass diese Synchronisierung, die man da durch die Stimulation hervorruft, die ja eigentlich nur lokal sein soll, praktisch aufs ganze Gehirn übergreift. Das ist eine Gefahr, über die wir immer aufklären müssen. Die Gefahr ist aber sehr gering. Bei Tausenden, Abertausenden, zigtausenden von Stimulationen, die wir schon gemacht haben, ist es einmal passiert jetzt. Das heißt, das ist eine Gefahr, über die man auch bei Medikamenten aufklärt. Das heißt, wenn jemand ein antidepressives Medikament einnimmt, ist der epileptische Anfall auch eine Gefahr. Ja? Das heißt, es ist etwas, was sehr selten passieren kann, über das aufgeklärt werden muss, was aber normalerweise im Rahmen einer Therapie als ein kleines Risiko immer akzeptiert wird, also von den allermeisten Patienten akzeptiert wird. Ich denke, insgesamt die Menge an Nebenwirkungen bei der TMS ist ausgesprochen günstig und deswegen ein sehr starkes Argument auch für eine weitere Verbreitung dieses Verfahrens.
Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie forschen und sind weiterhin am Forschen, was funktioniert gut. Und Sie könnten ja quasi unermesslich weiter forschen, was noch besser funktioniert. Dafür brauchen Sie aber Probanden. Und es läuft, glaube ich, aktuell noch eine Studie, für die Sie Probanden bräuchten. Können Sie uns da noch ein bisschen aufklären?
Genau, ich habe ja jetzt schon kurz mal skizziert, wie wir momentan die Hirnstimulation durchführen. Und es gibt einige Studien, die schon gezeigt haben, dass dieses Verfahren, so wie wir das anwenden, wie wir das auch vor ja, jetzt gut 10 Jahren mitentwickelt haben, eben diese Theta-Burst-Stimulation, dass die wirksam sein kann, wirksam ist. Was für die breite Anwendung immer noch notwendig ist, dass es in einer großen Studie im Vergleich zu einer sogenannten Placebo-Behandlung nachgewiesen wird. Ja, in einer großen Studie multizentrisch nachgewiesen wird. Das ist jetzt ein bisschen in dem Falle eine etwas deutsche, europäische Spezialität. In dem Fall ist man da, obwohl im Grunde die TMS hier im Wesentlichen mitentwickelt wurde, einfach etwas vorsichtiger in der Einführung von sowas. In den USA hat diese Theta-Burst-Stimulation, so wie ich sie beschrieben habe, eigentlich jetzt im weitestgehenden die klassische TMS schon ersetzt, weil es einfach schneller geht, weil man in kürzerer Zeit häufiger stimulieren kann. Ne? Hier ist es jetzt einfach so, dass bevor das entsprechend in die Behandlungsleitlinien reinkommt, einfach weitere Studien gefordert werden. Und die machen wir gerade. Ja, das heißt, wir untersuchen gerade, ob diese jetzt spezielle von uns entwickelte Stimulation tatsächlich wirksam ist im Vergleich zu einer ja, sogenannten Placebo-Behandlung. Und für diese Studie, die jetzt ja auch schon ja, bald 3 Jahre läuft, brauchen wir noch Patienten. Wir haben jetzt 3/4 der Patienten rekrutiert, das heißt, wir sehen an ein Ende. Aber es sind jetzt noch ja, 60 Patienten, die wir brauchen. Ja, und deswegen wäre es natürlich toll, wenn es Menschen gibt, die sich dafür interessieren, sich mit uns hier in Verbindung setzen an der und wir können schauen, ob es sinnvoll möglich ist, an der Studie teilzunehmen. Es müssen halt bestimmte Ein- und Ausschlusskriterien auch erfüllt sein. Ja, und die Patienten müssen halt auch logistisch in der Lage sein, daran teilzunehmen. Das der Behandlung dauert 6 Wochen. Das heißt, an jedem Wochentag, Montag bis Freitag, wird die Stimulation über 6 Wochen durchgeführt. Die sozusagen Zeit und Geduld müssen die Patienten eben mitbringen. Die Behandlung findet hier in Tübingen an der Uni statt, hier im leitenden Zentrum. Aber wir haben auch noch weitere Zentren in München, in Regensburg, in Augsburg, in Ulm, in Leipzig, die auch diese Studie durchführen. Ja, und dort auch durchaus Patienten noch aufnehmen würden.
Und auch in Würzburg, glaube ich, habe ich gesehen.
In Würzburg auch, sorry.
Das
Entschuldigung, in Würzburg, ich habe Würzburg vergessen.
das macht nichts, das sage ich deswegen, weil ich 15 Minuten von Würzburg weg wohne. Das hat mich ein bisschen überrascht.
Genau, das würde passen. Also 15 Minuten ist durchaus so ein Bereich, der ist gut machbar.
Kostet mich denn etwas, wenn ich da teilnehme?
Es kostet Ihre Zeit. Ansonsten kostet die Behandlung nichts. Es gibt eine gewisse Möglichkeit, auch Aufwandsentschädigung für Fahrtkosten auch zu erstatten. Aber es ist einfach auch eine Entscheidung, die man natürlich fällt. Für viele Patienten ist so die Vorstellung, dass es da eine Kontrollbedingung gibt, eine Placebo-Bedingung, irgendwie abschreckend. Nur, da muss man natürlich sagen, gut, die Alternative ist es nicht zu versuchen. Und wir haben jetzt einfach mal angeschaut, ohne die Verbindung auflösen zu können. Das kann ich nicht und darf ich nicht, einfach wie so die Response in der Gruppe, die wir bis jetzt, der Patienten ist, die wir bis jetzt behandelt haben, ohne dass man das sozusagen entblindet hat. Also die Hälfte davon hat die Verum-Behandlung bekommen, die andere Hälfte die Placebo-Behandlung. Dann sind es immerhin also 40%, mehr als 40%, die eine mehr als 50%ige Besserung gezeigt haben.
Wow.
Also da muss man wirklich sagen, okay, wir sind auf einem guten Weg. Das ist bei Behandlungen so. Ich meine, das Schöne, so schlimm wie Depression ist, das Schöne ist, es ist in den allermeisten Fällen eine episodische Erkrankung. Das heißt, sie geht auch wieder weg. Aber wenn wir diesen Prozess eben mit der Hirnstimulation beschleunigen können, dann wollen wir das gerne tun. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem positiven Effekt kommt, die steigt natürlich deutlich, auch wenn man nur an so einer Studie teilnimmt, ja.
Vielleicht können wir ja noch ein bisschen Mut machen. Noch eine Frage. Also ich stelle mir jetzt vor, zum Beispiel, ich nehme teil, nehme 6 Wochen lang teil. Kriege ich denn irgendwann auch raus, ob ich in dieser blinden Studie quasi richtig behandelt wurde oder nicht?
Das erfahren wir erst ganz am Ende.
Okay.
Das heißt, das erfahren wir einfach auch damit da keine Manipulation möglich ist, erfahren wir das erst ganz, ganz am Schluss, wenn die Studie abgeschlossen ist. Und dann kann man das natürlich vermitteln. Aber ich würde halt ungern dieses Thema mit dieser sogenannten Scheinbehandlung so stark machen an der Stelle. Es ist halt auch eine Behandlung, ja. Allein die Erwartung, ich kriege hier eine Therapie, das regelmäßige Teilnehmen, ja, auch ganz schlicht, ich denke, das muss man so direkt sagen, auch die Hoffnung, die dadurch induziert wird, kann schon sehr heilsam wirken. Ja. Und da man das eben, da es Grund zur Hoffnung gibt, ja, wie ich das gerade gesagt habe, wäre es eigentlich aus meiner Sicht nicht vernünftig, diese Chance nicht zu ergreifen. Ja, und einfach zu sagen, okay, ich probiere es. Ja, vielleicht klappt es bei mir. Ja. Und das eben ist ja, und das ist, muss man ja ehrlich sagen, im Grunde ja die Einstellung, mit denen man fast in jede Therapie geht. Wenn es nicht Kopfschmerztabletten ist. Aber selbst bei der Kopfschmerztablette weiß man nicht, ob es wirkt. Ja, meistens. Ja. Man hat seine Erfahrung gemacht. Oder bei Nasenspray. Da erwartet man, ey, das hat jetzt bitte zu wirken. Ja. Aber Depression ist keine verstopfte Nase. Und bei keiner der Depressionstherapien wissen wir vorher, ob sie wirkt. Ja? Oder ob das nicht, wenn man jetzt alles wüsste, auch das, was man nicht weiß, das, was man gerade macht, obwohl es das, ja, von den Leitlinien verordnete ist, ob das nicht doch einfach eine Placebotherapie ist, weil es in dem Fall eben individuell nichts bringt. Man weiß es vorher nicht. Und deswegen ist es etwas, was im Grunde immer wieder eine Abwägung von Wahrscheinlichkeiten ist, möchte ich gerne diese Mühe jetzt auf mich nehmen und so einen Therapieversuch machen oder möchte ich das nicht? Und es ist auf jeden Fall eine eine Unterstützung des wissenschaftlichen Fortschritts, von dem wir dann vielleicht alle profitieren könnten.
Es ist vor allem dann, wenn ich sage, viele Menschen sind ja auch dabei zu nörgeln oder zu jammern über das psychiatrische System. Das ist ja etwas, was ich wirklich auch aktiv tun kann. Egal in welcher Gruppe ich
Absolut.
lande, ich helfe mit.
Ja,
Aktiv.
ja, ja.
Genau. Wenn ich jetzt sage oder wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich möchte da gerne teilnehmen, was macht er jetzt? Wo geht der hin? Wo meldet er sich an?
Der direkteste Weg zu uns ist über die Homepage der Studie, über die Landingpage, die bei uns in der Klinik für Psychiatrie eingerichtet ist. Dort gibt es ein Kontaktformular. Und dieses Kontaktformular bitte ausfüllen mit den entsprechenden Kontaktdaten, wie wir sie am besten erreichen können, am besten telefonisch, und dann rufen Kollegen von der Studie zurück. Und solche Landingpages, die gibt es in allen teilnehmenden Zentren. Es gibt auch eine Telefonnummer, das wäre auch ein Weg. Und wenn Sie überhaupt nicht weiterkommen, dann schreiben Sie auch gerne mir einfach.
Genau, alle Links, alle E-Mail-Adressen sind natürlich in den Shownotes einmal hier im Podcast verlinkt oder geschrieben, auf meiner Webseite, in meinen Social Media Accounts. Und wer gar keinen Fortschritt sieht, der kann mich auch gerne einfach direkt anschreiben. Ich gebe das gerne alles weiter. Dann haben wir das auf jeden Fall geklärt, wie man sich melden kann. Gibt es denn irgendwas oder wo Sie vielleicht sagen wollen, diese Ausschlusskriterien bestehen, da braucht ihr euch vielleicht nicht melden?
Also zuerst sollte man sich klar sein, ob man sozusagen 6 Wochen durchhalten kann, eine Behandlung. Man sollte eine Depression haben, die in gewisser Weise schon also diagnostiziert wurde und wo es schon eine gewisse Therapieresistenz gab. Also es muss schon einen Behandlungsversuch mit einem Medikament gegeben haben. Ja. Ansonsten sollte es keine anderen schwerwiegenden Erkrankungen, keine anderen Hirnerkrankungen oder auch keine anderen psychiatrischen Erkrankungen geben, außer Angst. Angst ist so nah an der Depression, dass wir Patienten mit Angsterkrankungen mit einschließen, aber andere psychische Erkrankungen sind eine Kontraindikation für die Teilnahme an der Studie. Das heißt nicht, dass TMS da nicht möglich ist, nur um eine klare Aussage treffen zu können. Und wenn unsere Studie das sozusagen auf die Patienten, die nur eine Depression haben, beschränkt.
Genau. Sie haben jetzt gesagt, eine medikamentöse Therapie sollte schon mal gemacht worden sein
Ja.
oder gerade an oder gerade auch aktiv sein, ne?
Gerade aktiv sein, aber sozusagen nicht ausreichend geholfen haben.
Genau. Und auch eine Verhaltenstherapie oder eine psychiatrische Therapie nebenbei?
Kann, muss aber nicht.
Muss nicht. Okay. Sehr gut. Jawohl. Genau. Dann haben wir geklärt, wie man sich meldet, was so die ersten Ausschlusskriterien sind. Wenn man Kontakt mit ihnen aufgenommen hat, dann wird man da durchgeführt. Was ist denn, wenn ich jetzt sage, okay, an der Studie kann ich vielleicht nicht teilnehmen? Ich kann mich dann an den gleichen Stellen auch melden, wenn ich diese Magnetstimulationstherapie für mich probieren will? Geht das?
Naja, wir schauen halt, was für den Patienten jetzt das Richtige ist. Was wir nicht machen, ist sozusagen, ja, wir nehmen dann Patienten auf, die dann dafür bezahlen. Also entweder sie nehmen an der Studie teil oder sie bezahlen. Das machen wir nicht. Also ein sozusagen ein bei Patienten, die in der Studie teilnehmen können, da gibt es die Studie und die Studie an der kann man teilnehmen. Ja. Oder eben nicht. Es gibt natürlich verschiedene Konstellationen, aufgrund derer die Patienten halt nicht an der Studie teilnehmen können. Und dann gibt es Möglichkeiten, das in anderen Kontexten zu machen. Ja, in der Klinik aufgenommen zu werden, teilstationäre Behandlung oder auch ambulante Behandlung, in welchem Design auch immer. Aber der erste Schritt wäre, sich tatsächlich mal mit uns in Verbindung zu setzen, und dann schauen wir einfach, ja, welche Form der Behandlung dann die passende ist.
Sehr schön. Ich glaube, dann haben wir, was jetzt diese Studie angeht, sehr viel aufgeklärt. Also Sie haben jetzt gesagt, ungefähr 3/4 der notwendigen Patienten haben Sie schon erreicht. Ungefähr 60 Menschen benötigt es noch, was ja jetzt nicht wirklich viel klingt, aber wahrscheinlich doch eine ganz schöne Anzahl ist, um da ranzukommen in diesen Studien, oder?
Also, jetzt ist Depression keine seltene Erkrankung, aber es ist tatsächlich, es gibt einfach, ne, bei dem Berücksichtigung der Einschlusskriterien, des Aufwands, schon, da schrumpft die Zahl derer, die sich, ja, die wirklich für die Studie in Frage kommen. Und das ist schon auch ein längerer Auswahlprozess, bis man dann dahin kommt. Und so sind 60 eben noch eine ganze Menge. Also wir hoffen, dass wir bis zum Ende des Jahres fertig werden. Wir schaffen So, na, das Ziel ist so 1 bis 2 Patienten pro Zentrum, pro Monat. Ja, ein Schloss. Ja, weil das ist dann sind wir schon richtig, richtig gut. Deswegen ist uns jeder Patient, der dann sich bei uns meldet, halt schon lieb und teuer.
Sehr schön. Also jeder, der jetzt einen Impuls verspürt, irgendwas zu tun, aktiv mitzuhelfen, sich einfach melden, aufklären lassen. Nein sagen kann man dann immer noch, aber ich
Absolut.
glaube, es braucht es wirklich. Wir müssen forschen und nur nörgeln und jammern bringt uns nicht weiter, sondern irgendwas tun. Und ich meine, am Ende kann man ja auch wirklich nur gewinnen, wenn man dann auch rangeht mit dem Gedanken, das wird mir helfen, ich werde in der richtigen Gruppe sein und diesmal finde ich eine Behandlung, die mich wirklich voranbringt, dann ist schon mal die halbe Miete wieder eingefahren. Würde mich auch freuen. Werde mich auf jeden Fall auch informieren, ob ich in Frage komme, ob das für mich funktioniert hier in der Uniklinik Würzburg. Fand ich auch ein sehr, sehr spannendes Interview, Herr Professor, hat mir super Spaß gemacht, war sehr wissenschaftlich, aber doch auch immer wieder recht einfach erklärt, was da so vor sich geht. Ich könnte mich, glaube ich, auch noch ein paar Stunden mit Ihnen unterhalten, wenn Sie die Zeit hätten. Aber vielleicht treffen wir uns ja irgendwann gegebenenfalls nochmal, um über andere Themen zu reden oder über den Studienausgang am Ende.
Genau, das wäre ja spannend, wenn wir dann sozusagen, wenn die Ergebnisse dann wirklich draußen sind, darüber sprechen können, weil wie vorhin schon gesagt, es ist ja, die Ergebnisse müssen dann auch erst nochmal eingeordnet und verdaut werden. Ja.
Und ich hoffe, es wird am Ende eins Ihrer positiven Highlights werden.
Das würde mich natürlich auch freuen.
Jawohl. Und was ich auch sagen kann, ist, dass das Thema transkranielle Magnetstimulation, was ich sonst immer nur so am Rande gelesen habe, jetzt wirklich für mich auch etwas Greifbares ist und etwas, was wirklich Sinn macht. Und wo ich sage, auf jeden Fall etwas, das man ausprobieren sollte.
Also ich würde mich freuen, wenn es ein bisschen gelungen ist, die manchmal vorhandenen, auch unbegründeten Ängste abzubauen davor. Denn am Schluss geht es uns ja auch darum, einfach die Wahlmöglichkeiten der Patienten zu erweitern. Bislang ist es ja meistens so, wenn eine Depression diagnostiziert wurde, dann wird natürlich Psychotherapie empfohlen. Das ist gut, das ist wichtig, nur bis man da rankommt, das dauert. Ja? Dann ist, wenn man Glück hat, die Depression schon wieder vorbei. Ja, und das ist, dann kriegt man auf der anderen Seite aber gleich ein Rezept. Ja, da kann man sich dann überlegen, man kriegt dann, wenn man Glück hat, spricht der Arzt mit einem darüber, welches der Antidepressiva man bevorzugen würde. Aber die Auswahl ist doch, sagen wir mal, übersichtlich. Ja, zumal die Variabilität da ja auch beschränkt ist. Ja, Wirkmechanismen sind sehr, sehr ähnlich, die Nebenwirkungen sind sehr, sehr ähnlich. Das heißt, bislang ist die Beteiligungsmöglichkeiten für Patienten bei der Auswahl der Therapie echt übersichtlich. Und das ist eigentlich, glaube ich, was auch ein wichtiger Punkt ist, der für die Entwicklung neuer Therapieverfahren spricht. Einerseits die Individualisierung und damit eine Verbesserung des Effekts, Vermeidung von Chronifizierung, aber auch schlichtweg einfach eine Verbesserung der Wahlmöglichkeiten, dass Patienten auch sagen können, ich möchte lieber ein Verfahren, was halt weniger allgemein körperliche Nebenwirkungen hat. Wenn ich da auch jeden Tag halt hingehen muss, dann gehe ich da halt jeden Tag hin. Aber ich möchte lieber kein Medikament nehmen. Ich möchte lieber diese Form der Behandlung haben. Und anderer sagt wieder, ich bin zeitlich so eingespannt, mir ist es eigentlich völlig egal. Ich probiere das jetzt mit einem Medikament. Das nehme ich jeden Morgen eins. Das ist einfach. Ja? Auch eine Entscheidung. Oder ich hoffe einfach, ich habe, für mich ist eine Medikation plausibler. Ja, für mich ist, ich möchte nicht, dass jemand an meinem Gehirn irgendwie was macht. Das möchte ich einfach. Muss man ja nicht. Aber wie ich versucht habe, vorhin zu erklären, es wäre durchaus, ist nicht unplausibel, das zu tun. Ja? Denn psychische Erkrankungen beruhen auf Fehlfunktionen im Gehirn. Das ist das, was biologisch nachgewiesen ist. Das kann man für sich so annehmen und kann dann entsprechend die Konsequenzen ziehen. Man kann aber auch sagen, nee, für mich sind es seelische Erkrankungen, die möchte ich nur psychotherapeutisch behandeln. Ich möchte nicht kein Medikament nehmen. Ich möchte keine Stimulation haben. Und ich denke, so hat jeder Patient seine eigene Perspektive und mit einer neuen Therapiemethode hätten die Patienten ja eine größere Wahlmöglichkeit. Und ich denke, das wäre schon ein sinnvolles Ziel.
Absolut. Und jeder Einzelne, der geheilt wird, ist ja wieder einer weniger oder einer mehr, der von der gute positive Ergebnisse berichten kann.
Ja.
Herr Professor, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich wünsche
Danke.
Ihnen jetzt ganz, ganz viele Interessierte, die sich bei Ihnen melden und viel Erfolg mit der Studie, aber auch mit dem Einbringen dieser Behandlungsmethode in ein normales Umfeld, vielleicht bei Ärzten oder bei Psychiatern.
Super. Vielen, vielen Dank. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Ganz, ganz herzlichen Dank. War ein spannendes Interview für mich auch.
Gerne. Dann viel Spaß, viel Erfolg. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über eine Bewertung des Podcasts bei deinem Podcast-Hoster. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.